Wie du da aufläufst, wie dein Chef mit dir umgeht, die Gemeinde oder Gemeinden, die wir schon erlebt haben, das macht auch was mit uns, ob wir uns Menschen gegenüber öffnen oder auch nicht. Und Kernaussagen der Bibel überhaupt, die Bibel, die prägt uns hoffentlich auch. Und ich möchte uns so eine Kernaussage aus der Bibel heute Morgen lesen, als allererste Bibelstelle, einige werden nachher noch folgen, aus dem Neuen Testament, aus dem Brief des Paulus an die Christen in Ephesus, aus dem 4. Kapitel, Vers 6. Da schreibt Paulus den Christen in Ephesus: Wir haben einen Gott, er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. In diesem Satz gibt es einige Aussagen über Gott. Er ist der eine Gott. Und Paulus sagt damit: Leute, es gibt gar keinen anderen Gott. Dieser Gott, dem wir unserem Leben gegeben haben, der steht nicht im Wettbewerb mit anderen Göttern oder mit einem anderen Gott. Es gibt nur diesen einen einzigen Gott. Es gibt nur den einen Gott. Und die zweite Kernaussage ist: Er ist der Vater. Offensichtlich ist das Paulus wichtig, dass wir Gott als Vater nicht nur verstehen, sondern dass wir Gott als Vater auch tatsächlich kennenlernen. Und Jesus hat ganz viel Mühe da reingelegt, seinen Jüngern und den Menschen, die ihn zuhörten, zu sagen: Glaubt an Gott, und dieser Gott ist unser Vater. Er ist der Vater. Und wir entdecken auch einige erstaunliche Aussagen über uns in diesem einen Satz. Dieser eine Gott, es gibt nur diesen einen Gott. Dieser eine Gott ist unser Vater. Unser Vater. Er ist nicht irgendwo, er ist nicht irgendwie fremd, sondern er ist unser Vater. Und Paulus sagt, er steht über allen. Also er ist jeder Situation gewachsen. Er wird von dem Staub, von dem Schmutz dieser Welt nicht infiziert. Das heißt, Macht wird er nicht missbrauchen. Das kann er gar nicht, weil das nicht in seiner Art liegt. Er steht über uns allen. Und Paulus kann sagen, er wirkt in uns allen. Tatsächlich in uns allen. Das heißt, er wirkt in dir und er wirkt in mir. So nah kommt uns Gott, dass Paulus sagen kann, er wirkt in uns. Er steht nicht irgendwie uninteressiert über uns. Er macht nicht irgendwelche Kapriolen, sondern Paulus kann den Christen sagen, er wirkt in uns. Er kommt uns ganz nah, so nah, dass er in unserem Leben wirkt. Er wirkt in uns allen und er wirkt durch uns alle. In uns allen, das ist sehr schön, aber er wirkt auch durch uns alle. Nicht nur durch irgendwelche Leute, die besonders gut drauf sind, sondern dieser Vater kommt uns so nah, dass er in unserem Leben handelt und dass er durch uns handelt, dass er dich gebrauchen möchte in dieser Welt, um anderen Menschen die Liebe des Vaters zu zeigen. Und er wirkt in uns, heißt, er spricht sein Wort zu uns so, dass es uns berührt und dass es uns prägt. Er wirkt in uns, das heißt, er wirkt durch seinen Geist in uns. Er schenkt uns sein Wort, er schenkt uns gute Gedanken, er schenkt uns seinen Frieden, er schenkt uns Perspektive für unser Leben, er schenkt uns eine gute Idee, ein gutes Ziel für unser Leben, er schenkt uns Eindrücke, dass wir spüren, was wir zu tun haben, dass wir seine Liebe spüren. Er schenkt uns Berührung seiner Gegenwart, dass wir ihn ganz nah erleben. Er schenkt uns Heilung, sodass du plötzlich merkst, huch, die Schmerzen im Kopf sind weg, die Schmerzen im Rücken sind ja weg oder die Schmerzen im Knie sind ja weg. Habe ich schon erlebt und hast du vermutlich auch erlebt. Ich frage mal, wer hat ihr erlebt, dass Gott ihn geheilt hat, angerührt hat. Schon mal erlebt? Ja, tatsächlich. Ganz unkompliziert, einfach zu Hause oder jemand anders hat mit dir gebetet. Also so nah möchte uns der Vater sein, dass er in uns handelt und dass er durch uns handelt. Das hat Konsequenzen. Da Gott unser Vater ist, sind wir seine Kinder. Und das ist so gut. Wir sind nicht irgendwie verloren in diesem ganzen Gewühle des Lebens. Wir sind nicht einfach auf uns alleine gestellt nach dem Motto, jetzt bist du erwachsen, jetzt musst du sehen, wie du zurechtkommst. Sondern du bist Kind des Vaters im Himmel. Über diesen Stand wirst du nie hinauskommen. Du bist sein Kind. Du bist sein Lieblingskind. Gott hat nur Lieblingskinder. Nur Lieblingskinder. Du bist sein Lieblingskind. Du bist sein Sorgenkind. Du bist sein Kind. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt dir. Du bist sein Kind. Nicht sein Enkelkind, sondern ganz nah sein Kind. Und du wirst immer Kind bleiben, lernen dürfen, hinfallen dürfen, wieder aufstehen dürfen, dich an seiner Liebe erfreuen, in seinen Armen wieder zur Ruhe kommen, seine Nähe erleben, einfach Kind sein. Kind muss nicht alles können. Ein Kind lernt, vertraut. Wir sind Kinder, das bedeutet, wir sind miteinander Bruder und Schwester. Meine Mutter wollte immer einen Bruder haben oder eine Schwester haben, war Einzelkind. Der Zweite Weltkrieg war daran schuld. Und sie hat sich immer gewundert, wenn wir uns als Geschwister gezankt haben, geärgert haben, gekabbelt haben, mit Wut aufeinander losgegangen sind. Das gehört einfach dazu. Das gehört zum Leben, dass man sich streitet und dass man sich verträgt, dass man liebevoll miteinander umgeht, dass man wertschätzend miteinander umgeht, wenn man daneben gelegen hat, dass man sich entschuldigt. Das bedeutet, wir sind Brüder und Schwestern. Niemand von uns ist alleine. Niemand von uns muss alleine bleiben. Niemand muss sagen, ich musste alleine durch. Wir sind Schwestern und Brüder. Wir können miteinander offen sprechen. Wir können einander tragen und auch manchmal ertragen, so wie das in der Familie eben auch ist. Ich habe ja 3 Geschwister und wir sind alle unterschiedlich und wir sind uns auch darum unterschiedlich nah. Aber wir sind Schwester und Brüder. Das ist so und das ist auch gut so. Diese Entdeckung prägt unseren Lebensstil. Also wir verhalten uns zueinander liebevoll und wertschätzend. Und da wir eine Familie sind, geben wir füreinander unser Bestes und sind füreinander da. Das hatte ich letzten Sonntag schon mal betont. Wir sind füreinander da. Das heißt, wir fragen einander, na, wie geht's dir? Wir können aber auch mal uns melden und sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut. Das gehört in einer Familie auch dazu, dass man sich meldet. Wer ist Gott für dich? Eine ganz persönliche Frage für dich. Wer ist Gott für dich? In welcher Beziehung stehst du zu Gott? Gott kann dir ganz fremd sein. Gott kann dir einfach nur eine Vokabel sein. Wer ist Gott für dich? Es kann sein, dass Gott für dich so ein übermächtiger Aufpasser ist. Dann läufst du geduckt durchs Leben, immer darauf bedacht, nur keine Fehler zu machen, weil du ja beobachtet wirst. So ein Aufpasser. Kann mich erinnern, wir waren Kinder, meine Eltern hatten Freunde, diese Freunde waren auf der anderen Straßenseite, lebten die in der 4. Etage. Und wir lebten in der 1. Etage gegenüber und meine Eltern, die haben uns immer schön eingebläut, was wir alles nicht machen dürfen. Also Klassiker immer nicht an den Fernseher gehen, kennt ihr auch. Da waren wir alle dran. Keine Süßigkeiten essen, lass den Kühlschrank zu, alles so die Klassiker. Und meine Eltern kamen nach Hause, wir haben natürlich im Bett gelegen. Und nächsten Tag hat meine Mutter gesagt, wir haben alles gesehen. Ich habe das auch brav geglaubt. Mir ist das später aufgegangen, dass sie wahrscheinlich nichts gesehen haben. Ja, wenn du das Gefühl hast, dass Gott alles sieht und dass er dir pausenlos auf der Spur ist, dann wirst du versuchen zu spuren. Und dein Leben wird entsprechend auch laufen. Du wirst pausenlos versuchen, irgendwie ein gutes Bild abzugeben, Fehler zu vermeiden. Du hast dir eingeprägt, du wirst geliebt, wenn du alles richtig gemacht hast. Weil das vielleicht zu Hause auch so war. Ja? Wenn du freundlich warst, waren deine Eltern freundlich. Wenn das nicht so geklappt hat, wenn du nicht gespurt hast, dann waren deine Eltern laut und polterig. Du hast vielleicht auch links zu rechts zu spüren gekriegt. Meine Mutter hat einmal 3 Tage lang nicht mit mir gesprochen. Und das ist hart. Das prägt auch dein Leben, wenn du spürst, du hast was falsch gemacht und dir wird Liebe und Zuwendung entzogen. Das prägt dich. Ist Gott so ein übermächtiger Aufpasser für dich? Vielleicht ist aber auch Gott für dich so einer, der immer die Augen zudrückt. Also der nimmt es ja nicht so genau. Es wird ja auch pausenlos und immerzu von Vergebung gesprochen. Dann lebst du irgendwie verantwortungslos in den Tag. Gott wird ja schon irgendwie alles richten. Irgendwie kriegt er das schon wieder hin. Und wenn du es versemmelst und wenn du die Sachen irgendwie schräg gemacht hast, Gott boxt dich da irgendwie wieder raus. Vielleicht hattest du ja auch Eltern, die irgendwie dich immer rausgeboxt haben, die gesagt haben, ja, ja, das wird schon werden, das machen wir schon, verlass dich mal drauf. Kann sein, dass du dann Gott auch nicht ernst nimmst, dass du Schwierigkeiten damit hast, dass Gott sagt, er ist der Heilige. Er ist der Gott, der ernst zu nehmen ist. Aber du hast eigentlich deine Eltern nicht als ernstzunehmende Persönlichkeiten kennengelernt, denn die waren immer harmlos. Harmlos. Immer alle Augen zugedrückt. Du wirst Schwierigkeiten haben, Gott als den heiligen Gott kennenzulernen und ernst zu nehmen. Und vielleicht hast du sowieso Schwierigkeiten mit Autoritäten, wenn der Chef dir mal sagt, wo es lang geht. Das kennst du gar nicht, wenn du einfach Dinge tun musst. Dann sagst du, nö, das sehe ich überhaupt nicht ein. Kann aber auch sein, und das wäre natürlich das Beste, wenn du sagst, ja, Gott ist mein Vater. Gar kein Problem, Gott ist mein Vater. Mein Vater, der mich liebt. Von dieser Wahrheit geprägt, könntest du zu dem überwältigenden Schluss kommen, es ist Gott unmöglich, dich nicht zu lieben. Es ist Gott unmöglich, dich nicht zu lieben. Gott kann gar nicht anders, als dich zu lieben. Er liebt dich, weil er dein Vater ist. Wenn du deinen Vater so anders erlebt hast, als jemand, der nicht da ist, als jemand, der überstreng war, als jemand, vor dem du Furcht hattest, Angst hattest, dann ist das wichtig, dass du an diesem Gott, der sich dir als Vater vorstellt, gesund wirst. Deine Persönlichkeit gesund wird. Denn er ist der Gott, der dich liebt, der dich versteht und der niemals etwas anderes kann, als dich lieben. Er wird dich immer lieben. Gottes Liebe bleibt. Auch wenn du in Selbstmitleid badest, wenn du dich selber nicht leiden kannst. Es gibt manchmal solche Tage, die sind einfach schauderhaft. Und dann wirst du irgendwie angesteckt und fühlst dich genauso wie das Wetter. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Auch in solchen Situationen liebt dich Gott. Er rennt nicht weg, wenn du dich selbst zum Wegrennen fühlst. Er liebt dich. Wenn du vor Kummer nicht mehr ein- und ausweist, er liebt dich. Und wenn unsere Sünde, unser Schmutz an uns klebst und du dir selbst sagst, wie konnte ich bloß wieder das tun? Warum habe ich bloß nicht meinen Mund gehalten? Warum habe ich das schon wieder gesagt? Warum bin ich schon wieder laut geworden? Warum bin ich immer noch so ungeduldig? Kennst du das? Ich kenne das. Gott liebt dich und rennt nicht weg. Er liebt dich. Immer. Wie können wir uns sicher sein, dass Gott uns liebt? Wie können wir uns sicher sein, dass Gottes Liebe bleibt? Das komplette Leben von Jesus ist ein Beweis dafür, dass seine Liebe bleibt. Sein komplettes Leben ist ein Beweis für diese überwältigende Liebe Gottes zu uns. Seine Worte zu den Menschen, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller ehrlichem Mitleid. Sein heilendes Handeln. Jesus hat die Menschen nicht fortgeschickt. Die Aussätzigen, die Ausgegrenzten, die Blinden, die nicht laufen konnten, die Bettler, die schrien, David, Sohn Gottes, erbarme dich. Er hat sie nicht weggeschickt, sondern er ist ihnen begegnet. Er hat sie geliebt, geheilt, Frieden in ihr Leben gebracht, Heilung geschaffen. Sein Tod am Kreuz, der Beweis par excellence, dass Gott uns liebt. Der Beweis, dass Gott dich liebt. Und seine Auferstehung, der Beweis, dass Gott uns liebt. Jesus kommt wieder zurück ins Leben und sagt nicht etwa, ein Glück, dass ich die Mission Mensch hinter mich gebracht habe, sondern der Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch, kommt ins Leben zurück, überwindet den Tod, zeigt sich seinen Jüngern, die das nicht glauben können, die das nicht glauben wollen, und zeigt diesen Menschen, dass er lebt und dass er der Herr ist und dass er auferstanden ist. Johannes 3, Vers 16 aus dem Neuen Testament. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes Liebe ist grenzenlos und Gottes Liebe ist bedingungslos. Solltest du irgendwann sagen, ja, aber ich spüre seine Liebe nicht und ich kann das nicht glauben, dass Gott mich liebt, ich fühle es nicht, dann ist es wichtig, dass du nicht deinen Gefühlen vertraust, sondern dass du deinen Glaube setzt auf Gottes Wort. Und in Gottes Wort steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, jeden Menschen, dass er seinen Sohn hergab. Und das ist die Wahrheit gegen dein Gefühl, vielleicht auch gegen das, was andere Menschen dir zeigen. Gottes Liebe gilt dir. Eine ganz persönliche Frage für dich und eine ehrliche Antwort von dir für dich. Hier im Gemeindehaus und auch bei dir zu Hause, kannst du dir vorstellen, dass Gott dich wirklich liebt? Dass er dich wirklich liebt? Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich wirklich mag? Wirklich mag. So wie du jetzt gerade drauf bist. So wie du heute Morgen hierher gekommen bist ins Gemeindehaus, so wie du jetzt zu Hause vor dem Laptop sitzt oder vor dem Fernseher oder deinem Handy, dass dich Gott da, wo du steckst, liebt und dass er dich wirklich mag, so wie du bist. Das wäre so gut, wenn du dazu ein wirkliches Ja findest. Nicht ein Ja, aber ich habe, sondern Gott liebt dich ohne Wenn und Aber, wirklich, tatsächlich. Unsere Art zu lieben ist mit dieser göttlichen Liebe überhaupt nicht vergleichbar. Wir sind so oft eingeschnappt und so oft verletzt. Was haben wir alles schon Menschen gesagt, die wir lieben? Vielleicht gehörst du zu den Türknallern. Vielleicht gehörst du zu den Schweigern. Ich sage nichts mehr. Vielleicht gehörst du zu denen, die einfach gehen und wiederkommen und nichts wird ausgesprochen, nichts ist ausgesprochen. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die Schwierigkeiten haben, sich lieben zu lassen, Nähe zuzulassen. Das hat alles eine Geschichte. Und dieser Gott kommt dir nah heute Morgen und sagt, du, ich bin dein Vater. Dein Vater. Und Jesus meint Vater nicht so. Vielleicht hast du so einen Satz ja auch gehört. Du, ich bin dein Vater. Ich habe ihn auch so gehört. Sondern er sagt zu dir, hey du, ich bin dein Vater. an meiner Liebe wirst du gesund. An meiner Liebe wirst du eine gesunde Persönlichkeit. Du, ich liebe dich wirklich, wirklich. Ich habe meinen Sohn geopfert für dich. Brauchst du noch mehr Beweise meiner Liebe zu dir? Gott liebt uns wirklich. Die göttliche Liebe aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 34. Find in diesem Satz, wird die göttliche Liebe auch sichtbar. Jesus hängt am Kreuz. Und Jesus sagt unter anderem diesen einen Satz am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagt er zu den Menschen, über die Menschen, die ihn kreuzigen, die ihn ans Kreuz gebracht haben, die da drunter stehen, die höhnisch lachen und lächeln: Hilf dir selbst. Jesus sagt: Vater, vergib ihnen. Und mit diesem Satz, Vater, vergib ihnen, kommt er heute Morgen auch zu dir. Seine Liebe zeigt sich darin, dass er uns vergibt. Seine Liebe zeigt uns darin, dass er uns nichts vorhält. Seine Liebe zeigt sich darin, dass er uns frei macht von Schuld. Selbst der schmerzliche Mangel menschlicher Liebe in deinem Leben ist kein unüberwindliches Hindernis, um von der Kraft der Liebe Gottes berührt zu werden. So groß ist die Liebe Gottes, dass sie unseren Schutzpanzer durchdringt. Er möchte dich lieben mit wirklich zärtlicher, warmer Liebe eines Vaters. Er möchte dir nahe kommen. Du sollst ihn nicht fürchten im Sinne von Angst. Angst davor haben, dass er dir nahe kommt. Angst davor, dass er merken würde, was mit dir tatsächlich los ist. Angst vor deinen tiefsten inneren Geheimnissen. Gott kennt dich, wie du bist. Er kennt die tiefsten Tiefen deiner Seele. Er kennt die tiefsten Geheimnisse, über die du mit niemandem sprechen würdest. Vielleicht sprichst du mal darüber mit jemandem. Er kennt sie und er liebt dich. Mit hartnäckiger Gnade kommt er dir entgegen. Mit hartnäckiger Gnade. Mich hat mal einer in der Gemeinde so lange gedrückt, bis ich dieses Drücken zugelassen habe. Es hat ein bisschen gedauert. Er hat mich sozusagen weich gedrückt. Und Gottes hartnäckige Gnade möchte dich weich drücken, dass du Gnade annimmst, sie dir gefallen lässt und sagst: Ja, jetzt glaube ich, dass Gott mich liebt, so wie ich bin. Was macht uns in Gottes Augen so liebenswert? Was macht dich in Gottes Augen liebenswert? Versuch die Frage mal für dich ehrlich zu beantworten. Für dich ganz persönlich. Ehrlich, setz dich mal damit auseinander. Was macht dich in Gottes Augen liebenswert? Wir sind seine Geschöpfe. Dass wir leben, das ist seine Idee, das reicht schon. Du musst nicht irgendwelche guten Taten vorweisen, nicht deine Mitarbeit in der Gemeinde oder deine Spendenbereitschaft für die Christusgemeinde oder fürs Deutsche Rote Kreuz oder dass du so ein freundlicher Mensch bist. Wenn das seine Liebe hervorbringen würde in dein Leben, was wäre denn dann, wenn du nicht freundlich bist gerade? Was wäre dann, wenn du gar nicht spenden kannst? Was wäre denn dann, wenn deine letzte große Tat, großartige Tat schon eine Weile her ist? Wir können seine Liebe nicht erzwingen. Wir können sie nicht hervorwecken mit irgendetwas, was wir täten. Was macht uns in Gottes Augen so liebenswert? Unsere Bedürftigkeit. Unsere Bedürftigkeit. Wir sind vor Gott bedürftig. Aber das ist noch zu ungenau. Jesus liebte die Kranken, das sehen wir im Neuen Testament. Er liebte die Kranken, er liebte die Blinden, er liebte die Aussätzigen, er liebte die Zöllner. Das waren die, die es mit den Römern gehalten haben und ihre eigenen Leute betrogen haben, die hat er geliebt. Er liebte die Zeloten, hatte zwei davon bei seinen Jüngern, das waren die mit dem Dolch unterm Messer, Terroristen. Die hatten das Messer nicht, um sich zu rasieren, sondern die Römer umzubringen. Er liebte die Prostituierten. Er liebte die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Er liebte die Soldaten, die ihn ans Kreuz schlugen und auch die sein Grab bewacht haben. Er liebte sie alle. Jesus liebt waschechte Sünder, so die Richtigen. Allesamt. Jesus liebt Sünder. Jesus liebt Menschen, an denen Schuld klebt. Jesus liebt Menschen, die meinen, mich kann Gott unmöglich lieben. Ich liebe mich ja selbst nicht. Ich kann mich ja selbst nicht leiden. Noch einmal die beiden Fragen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich wirklich liebt? Dass er dich jetzt gerade wirklich mag? Kannst du dich als Mensch annehmen, der von Gott, dem Vater, bedingungslos geliebt wird? Gottes Liebe ist bedingungslos. Das ist der Unterschied zwischen göttlicher Liebe und menschlicher Liebe. Menschliche Liebe findet immer irgendwie einen Grund. Es hatte alles einen Grund, warum wir uns verliebt haben in unsere Frau oder verliebt haben in unseren Mann. Und dann haben wir anschließend noch viele andere schöne Sachen entdeckt an unserer Frau oder an unserem Mann. Gott liebt bedingungslos. Wir können gar keine Bedingung erfüllen, dass er uns dann lieben könnte. Er liebt uns, weil er uns liebt. Er kann nicht anders, als uns zu lieben. Und das ist unser Glück. Das ist das Beste, was du heute Morgen hören kannst, dass du vom Vater im Himmel bedingungslos geliebt bist. Wir alle brauchen Gottes hartnäckige Gnade, um den Sprung des Glaubens in die liebenden Arme des Vaters zu schaffen. Wir brauchen Gnade, dass wir nicht in uns selber schauen, dass wir nicht pausenlos uns selbst spiegeln, sondern dass wir schlicht und nur und geradeaus in die liebenden Arme des Vaters laufen und uns lieben lassen vom Vater im Himmel. Und ich denke, dafür ist jetzt noch Zeit in diesem Gottesdienst, dass du diese Liebe des Vaters heranlässt an dein Leben. Amen.